Vom Studienabbrecher zum Fondsmanager. Hörerinterview mit Christian Stöckle. Christian ist langjähriger Hörer von Geldbildung und hat aus meiner Sicht eine interessante Lebensgeschichte. Christian hat unter anderem sein Studium abgebrochen. Er hat einige Jahre in Kolumbien gelebt. Er war kurzzeitig arbeitslos und er hat dann mit einer bestimmten Entscheidung, wo er eine Gelegenheit gesehen hat, wo er eine Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat, da hat er in unter 10 Jahren sein finanzielles Leben um 180 Grad gedreht. Und da werden wir auch über diese Entscheidung sprechen. Und mittlerweile hat Christian sogar einen eigenen Investmentfonds, wo er mit zwei Partnern ca. 5 Millionen Euro an eigenem Kapital eingelegt hat. Auch darüber werden wir sprechen. Also warum hat er diesen Fonds gestartet? Wir werden auch über das Thema Investmentfonds als skalierbares Geschäftsmodell sprechen. Also eine außerordentlich spannende Folge. Und da wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im 10. Jahr und der Newsletter, der wird pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Am Sonntag besprechen wir ganz verschiedene Themen. Es kann sein, dass wir uns anschauen, was Großanleger machen, oder wir besprechen wichtige makroökonomische Daten. Also ganz verschiedene Themen erwarten dich. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Jetzt gehen wir direkt in das spannende Hörerinterview mit Christian Stöckle. Ja, hallo Christian, herzlich willkommen wieder bei Geldbildung. Ist ja schon einige Jahre her, dass wir das letzte Mal einen Podcast für die Community aufgezeichnet hatten. Vielleicht kannst du dich jetzt mal am Anfang nochmal ganz kurz vorstellen für die Hörer und auch, wie wir eigentlich in Kontakt gekommen sind, weil das ist ja einige Jahre, liegt es ja schon zurück, und ich kann mich da auch noch eben erinnern, dass du in Zürich dabei warst. Vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen, wie wir eigentlich uns kennengelernt haben.
Hallo Stefan, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Christian Stöckle, Unternehmer und Investor aus Heilbronn. Und wir haben uns kennengelernt, das war im Seminar in Zürich von Geldbildung, ich glaube 2018. Und das war eine kleine Runde, waren wir in einem Hotel und haben das Seminar gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und fand ich super das Seminar. Und sind dann auch danach eben in Kontakt geblieben, unregelmäßig, und haben dann 2019, glaube ich, den Podcast aufgezeichnet, vor 5 Jahren. Und das war 2018, war ich noch in Vollzeit-Geschäftsführer bei einem Online-Unternehmen, und da war ich gerade in der Transitionsphase. Ich glaube, das war der Podcast Nummer 273, wo wir vor 5 Jahren mal gesprochen haben. Genau.
Die Nummer würde ich jetzt nicht wissen, aber ich glaube dir auf jeden Fall, dass es die Nummer ist. Nee, die stimmt, das ist 5 Jahre her, und genau, da war die Transition eigentlich zum Vollzeitinvestor, weil du quasi auf dem Weg warst, das Geschäftsführermandat dann niederzulegen oder das nicht mehr zu machen. Dann, so habe ich es in Erinnerung, ja.
Genau. Ja, also ich weiß nicht, soll ich kurz schildern, wie der Weg kam, oder wie
Ja, auf
stellst du
jeden
dir
Fall.
das
Also das
vor?
mal so als Einstieg für die Hörer, also dass wir schon uns einige Jahre kennen. Du bist ja
Ja,
vorher
ja.
dementsprechend, bevor du nach Zürich gekommen bist, damals zum Seminar, bist du ja auf den Podcast gestoßen. Also ich sag mal, 2014 war der erste Podcast, dann bist du schon auch viele Jahre dabei natürlich. Vielleicht jetzt mal zum Einstieg zu deiner Geschichte. Also klar, da warst du dann Geschäftsführer an der Firma, wo du auch beteiligt bist, und dann die Transition zum Vollzeitinvestor. Aber das ist ja nicht einfach so gekommen. Also wie ist es eigentlich losgegangen? Also wie war deine Schulzeit, oder wolltest du immer schon irgendwie finanziell unabhängig werden? Wolltest du immer schon Unternehmer werden? Oder vielleicht fangen wir mal an bei der Schule. Was waren da so die Bausteine? Hast du dann studiert? Vielleicht kannst du da mal was erzählen.
Ja, also Thema Freiheit war für mich schon immer sehr, sehr wichtig. Und gerade in der Schulzeit habe ich angefangen, mich für Börse und Kapitalmarkt zu interessieren. Ich habe dann mit 15, 16 ein Depot eingerichtet bekommen und habe dann, ich glaube, da war ich 16, ein Buch gelesen, The Lexus and the Olive Tree von Thomas L. Friedman. Da ging es um Globalisierung, Wirtschaft. Und da habe ich so ein bisschen Feuer gefangen für Makrothemen, für politische Themen, für Kapitalmarkt. Und ja, von meinem Elternhaus her, mein Vater ist ein Lungenfacharzt, Selbstständiger, und meine Mutter hat Jura studiert, deswegen komme ich nicht aus einer Unternehmerfamilie per se. Also je nachdem, als Arzt ist natürlich auch Unternehmer bis zu einem gewissen Grad. Und hatte aber jetzt nicht direkt das Vorbild, ich will Unternehmer werden, sondern ich wusste einfach, mich faszinieren Wirtschaft, mich faszinieren Kapitalmarkt und Politik, und habe dann eben, wenn man jetzt dann so als Jugendlicher darüber nachdenkt, kam ich natürlich erstmal auf die naheliegende Entscheidung, dann BWL zu studieren mit Sprachen, weil ich mich auch für Spanisch interessiert habe. Ein halbes Jahr in Mexiko davor gelebt. Und genau, dann habe ich entsprechend in Reutlingen erstmal BWL studiert, internationale, mit einem Fokus auf Spanisch. also mit zweiter Fremdsprache Spanisch und BWL. Und ja, habe dann kurz vor Abschluss mit einem MBA und einem Diplom das Studium abgebrochen, weil ich da in Südamerika war. Da war ich in Kolumbien ein halbes Jahr, habe da meine Frau kennengelernt und dann habe ich da entschieden, erstmalig das Studium abzubrechen und war da unternehmerisch tätig für 3 Jahre. Das war aber so, war wirtschaftlich mittelmäßig erfolgreich, nur sage ich mal, ja.
Okay, aber du warst aber kurz bevor du es eigentlich fertig gemacht hast, oder? Das war kurz vor Ende eigentlich, wo du abgebrochen hast.
Das war kurz vorm Ende. Also mir hat ein Jahr gefehlt zu einem MBA an einer renommierten Universität und einem Diplom bei der Universität, Reutlingen University. Das war damals das Programm International Business. Und dann habe ich es abgebrochen. Wie gesagt, war dann 3 Jahre in Südamerika und bin dann mit Frau und Kind zurückgekommen. Was nicht ganz einfach, nicht ganz einfach war, wenn man nach Deutschland mit Kind und Kegel kommt und dann aber kein Studium fertig gemacht hat. Und da habe ich dann, nur mal kurz überlegen, ich habe dann entsprechend eine Stelle gesucht und habe dann bei einem Startup eine Stelle in der Buchhaltung
bekommen. Ich kurz unterbrechen darf, Christian, weil das ja nochmal interessant ist. Also du warst in Kolumbien, hast dort gelebt, habt ihr dort dann auch geheiratet wahrscheinlich, oder?
Wir haben dort geheiratet, genau. Wir waren da auf einer, in San Andrés, das ist eine kolumbianische Karibikinsel, da haben wir geheiratet und sind dann 1-2 Jahre später wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Ja. Vielleicht kannst du noch was zu Kolumbien sagen. Also ich persönlich war noch nie in Kolumbien, aber ich sag mal, es gibt ja, keine Ahnung, diverse Vorurteile über Kolumbien, sei es jetzt irgendwie sowas wie Pablo Escobar, würde mir da jetzt einfallen, also sei in Bezug auf die Drogensituation oder Bezug auf Kriminalitätssituation. Auf der anderen Seite kenne ich eben auch Leute, die fasziniert davon, also von dem Land sind. Kannst du da was dazu sagen? Also ist da wirklich die Kriminalität so hoch oder wie lebt man da? Ja, vielleicht kannst du da was dazu sagen.
Also Kolumbien ist ein ganz faszinierendes Land und gerade dieser Kontrast, den du gerade schon geschildert hast, der hat mich eigentlich dazu bewogen, da überhaupt während dem Studium hinzugehen, weil man hört eben diese Klischees, gerade damals, das war 2005, war das ja noch viel extremer als heute, da hat sich ja schon viel verbessert, sag ich mal, in Bezug auf Kriminalität. Man hört aber damals, war das ganz klar, hat man in Kolumbien gehört und ich war auch in Medellin, also gerade der Stadt, wo auch Pablo Escobar herkommt, habe natürlich gleich gedacht, oh Kolumbien, oh Gott, und dann noch Medellin, oh Gott, oh Gott. Auf der anderen Seite gab es aber damals, ich glaube, den Blog gibt's nicht mehr, da gab es so von Expats und viele Amerikaner waren da unterwegs, da gab es einen Blog, der hieß purbuthappy.com. Ich glaube, den gibt's nicht mehr, aber auf jeden Fall alle, die Expats, die in Kolumbien gewohnt haben, haben unisono von dem Land geschwärmt, von der Freundlichkeit der Menschen, der Offenherzigkeit, dem Temperament, der Musik und so weiter und so fort. Und da ich eh schon, wie gesagt, ein Faible hatte für Lateinamerika, habe ich gesagt, also komm, du machst dein Studium fertig, danach wirst du den Rest deines Lebens arbeiten. War damals so meine Denkweise. Jetzt gehst du mal ein halbes Jahr nach Kolumbien und schaust dir das mal an. Das war eigentlich so die... Und es hat sich, das will ich vielleicht abschließend zu Kolumbien sagen, es hat sich natürlich die Insider-Variante aus dem purbuthappy.com-Blog voll bestätigt. Also es ist ein super tolles Land. Ich reise jedes Jahr 1 bis 2 Mal noch hin. Und
Hattest du da irgendwie mal negative Erfahrungen in Bezug auf irgendwie, keine Ahnung, dass man zu einer späten Zeit irgendwie in der falschen Gegend war, wo man sich extrem unwohl gefühlt hat? Oder gab es da irgendwie mal negative Erfahrungen? Oder kannst du sagen, da war gar nichts in der Richtung in Bezug auf Kriminalität jetzt oder Sicherheitsgefühl?
Also ich habe mehrere Jahre dort gewohnt. Und man muss natürlich schon gesunden Menschenverstand einschalten und darf in gewisse Uhrzeiten auch nicht jederorts einfach unterwegs sein. Und wenn man daran sich hält, ist es eigentlich sicher. Also ich glaube, es gibt amerikanische Großstädte, die sind gefährlicher. Ja. Einfach mal von den Ziffern. Mir ist einmal was passiert, ich bin einmal überfallen worden tatsächlich. Das einzige Mal in 3 Jahren. Da musste ich dann halt mein Handy und das bisschen Geld, was ich im Geldbeutel hatte, abgeben und dann in die eine Richtung weiterlaufen, ohne mich umzudrehen. Und dann war das Thema erledigt. Ich habe das angezeigt und dann...
Wie lief es ab? War das eine Person, die dich bedroht hat oder waren das mehrere? Oder?
Es war eine Person, die hat mich am relativ fest am Oberarm gepackt. Mein erster Instinkt von mir war, mich losreißen, wegrennen. Ich bin da kein Held in so einer Sache. Wenn einer mir ein Messer unter die Rippe klemmt, dann bin ich nicht dabei, da irgendwo Gegenwehr zu leisten. Aber dadurch, dass der mich am Oberarm festgehalten hat, konnte ich mich nicht losreißen. Dann habe ich das Messer gesehen und dann habe ich gesagt, okay, dann. Und das war ganz, also ich war gar nicht aufgeregt, sondern es war im Nachgang wie so ein Slow-Motion-Film. Also ich war so richtig. Ich habe ihm dann den Geldbeutel gegeben, das Handy und bin in die eine Richtung gelaufen. Hat gemeint, ich darf mich nicht umdrehen, habe ich gemacht. Und so erst nach 10 Minuten kam dann irgendwie so der Adrenalinschub, wo ich gemerkt habe, okay, Mist, das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, klar. Ja, okay.
Also das war eine Situation.
Aber sicher die richtige Variante, da nicht den Held spielen zu wollen. Also lieber die Sachen alle sofort rausgeben. Also ich hatte sowas noch nie nirgendwo, aber ich glaube, das ist, denke ich, immer die bessere Variante dann, weil materielle Sachen sind dann zu ersetzen, gell? Also.
Total, total. Den Helden spielen macht nie Sinn, wenn man überfallen wird, und in Kolumbien schon mal gleich dreimal nicht. Also,
Ja, das ist
sehe ich auch so.
okay, interessant. Also dann hast du dort deine Frau kennengelernt, du hast das Studium abgebrochen, was ja auch, denke ich mal, das war ja auch ein großer Schritt, denke ich, oder? Weil ich meine, du warst ja kurz bevor du fertig warst und du bist ja auch in Deutschland sozialisiert und in unseren Breitengraden, da ist es ja schon so, macht es fertig oder gerade auch wenn dein Vater Arzt und so ist, ist wahrscheinlich auch Bildung wichtig und so. Also ich denke, das war auch gar kein so einfacher Schritt, oder? Dass du dann gesagt hast, ich breche das jetzt ab oder wie war das damals?
Ja, das gab schon gewisse Widerstände, aber ich habe, sag mal, wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann habe ich da einen gewissen Sturkopf und habe das dann einfach durchgezogen. Genau, ja.
Okay, dann bist du quasi von Kolumbien mit der Familie dann, bist dann zurückgekommen nach Deutschland. Und wie ging es dann weiter? Dann hattest du ja kein Studium. Studium war ja abgebrochen.
Genau,
Wie
ja.
bist du dann, wie ging es weiter? Also hast du dann geschaut, was sind Stellen, wo ich mich bewerben kann oder wie war das dann?
Genau, ich hatte da nur ein Vordiplom und so einen Bachelor Equivalency. Das wäre aber nur von den MBA-Universitäten anerkannt worden als Bachelor Equivalent. Und dann stand ich da natürlich ohne Abschluss, habe mich arbeitslos erstmal gemeldet. Und dann habe ich nach Stellen gesucht. Mir war es sehr wichtig, dass ich irgendwo eine Stelle finde, bei der ich eine Perspektive sehe zu wachsen. Also ich hatte auch Angebote, mir wurde in Aussicht gestellt, sage ich mal, von einem Unternehmen dann auch so eine Art Trainee-Programm zu machen, beim größeren Konzern und so weiter. Ich wollte aber was machen, wo ich mehr gestalten kann und wollte nicht unbedingt einen Konzern anfangen. Und da waren auch, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch von Konzernen viele Absagen bekommen, weil, sag mal,
Ja, klar.
mit dem CV irgendwo ein bisschen studiert, ein paar Jahre und dann erstmal 3 Jahre in Südamerika und dann ohne Abschluss in Deutschland. Das ist ja eine Red Flag. Also die meisten, da kommst du ja
Absolut.
über die HR-Abteilung nicht raus. Also, genau.
Das ist,
Ja.
da muss schon jemand dann ein Faible haben im HR für Kolumbien und sagen,
Zum
der hat ein paar
Beispiel.
Fragen, den will ich mal kennenlernen, den
Ja,
will ich mal
genau.
einladen.
Ja,
Der kennt sich aus dort.
genau. Ja.
Okay, also das war ja erstmal eben dann nicht, also ja, nicht einfach dann wahrscheinlich. Und okay, du hast geschaut, wo gibt es eine Perspektive? Und du wusstest ja die Destination, also die Stadt war ja klar. Oder habt ihr damals auch geschaut überregional, dass du gesagt hast, ich würde auch nach Hamburg gehen oder nach München oder war das klar, dass du, das ist ja deine Heimatstadt, glaube ich, Heilbronn, oder?
Genau, Heilbronn, das war eigentlich gesetzt, weil wir, zum einen habe ich da Freunde und noch wichtiger, meine Eltern wohnen da. Und wenn man dann, erstens war mir die Nähe wichtig, einfach auch der Kontakt zu meinen Eltern. Und natürlich, wenn man ein kleines Kind dann dabei hat, ist es natürlich auch gut, wenn man arbeiten will, wenn beide arbeiten wollen. Meine Frau hat ja dann auch gearbeitet, hat eine Ausbildung gemacht, hat Deutsch gelernt, hat eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht. Natürlich wichtig, was man auch Kinderbetreuung so ein bisschen mitnutzen kann von den Eltern. Also
Ja, klar,
Heilbronn
okay.
war aus mehreren Gründen gesetzt, sage ich mal. Ja.
Okay. Und dann hast du dort geschaut, was gibt es da für Möglichkeiten, wo du irgendwie eine Perspektive sehen kannst? Und Konzerne war schwierig, hast du gesagt. Und was war das dann? Oder war das gleich das Erste? Also wie ging es dann weiter?
Genau. Also ich muss doch dazu sagen, das war echt eine harte Zeit damals. Also dadurch, dass ich nie gearbeitet hatte in Deutschland, sondern studiert habe und dann zurückgekommen bin und arbeitslos war, bin ich da eigentlich komplett durch alle Sicherungsnetze gerutscht. Also ich hatte dann wirklich ALG 2, ich glaube ein Jahr oder
Ja,
anderthalb.
krass, ja.
Und das war echt eine harte Nuss. Also es war damals in einer kleinen Wohnung, so mit dem Rucksack zum Aldi laufen und so, kann ich mich noch erinnern. War eine harte Zeit. Und ich habe mich dann umgeschaut nach Unternehmen, wo ich eben mitwachsen kann, wo ich eine Perspektive habe, wo ich was gestalten kann. Und dann habe ich, das war Mitte 2011, gegen Ende 2011, gab es eine Stellenanzeige von einem Online-Handelsunternehmen, ein sehr kleines, das war damals ein kleines Team noch, Blanke Briefhüllen GmbH. Und das war dann um die Weihnachtszeit. Ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ich dann das Jobinterview mit dem Gründer, dem Matthias Blanke, der die Firma gegründet hat. Das war, ich glaube, Weihnachten 2011. Oder war es 2010 und ich habe 2011 angefangen, weiß gerade nicht mehr.
Ja, macht
Und
aber die Ecke halt zeitlich, ja.
die Ecke auf jeden Fall in den Weihnachtsfeiertagen das Jobinterview und dann in der Buchhaltung, was ich auch im Studium gelernt hatte, wo ich auch ein Faible für habe, ich bin relativ zahlenaffin. Und dann hieß es ja, wann ich denn anfangen könnte. Und dann habe ich gesagt, naja, also im Januar 2011 habe ich eigentlich jetzt eine Reise 3 Wochen mit meiner Familie nach Kolumbien geplant. Ich hatte die Tickets schon gebucht, habe gesagt, also ich würde gerne so im Februar anfangen, wenn ich die Chance bekomme. Und dann der Matthias Blanke hat dann als Unternehmer, der immer unter Strom stand und steht, hat gesagt, naja, also wir haben in der Buchhaltung viele Themen, also ist ja alles schön und gut, dass du gerne noch nach Kolumbien gehst für 3 Wochen, aber wir brauchen einfach jemanden ab Anfang Januar. Und dann ja. Habe ich, ohne groß zu überlegen, habe ich dann gesagt, Herr Blanke damals noch, wissen Sie was, ich cancel den Flug, ich lege den irgendwie um, ich bin da so bald als möglich. Ich kann überspitzt gesagt morgen anfangen. Und das hat dann so diese Bereitschaft und die hat dazu geführt, dass ich sofort eine Stellenzusage bekommen habe. Und habe dann, wie gesagt, am Anfang Januar angefangen, Flug habe ich irgendwie verlegt und habe dann da in der Buchhaltung angefangen. Und das war auch gut, dass ich da dazugekommen bin, weil das war ein kleines Team, ein Startup, das ist teilweise zweistellig, dreistellig prozentual im Jahr gewachsen, war eben auf einer kleineren Basis noch. Und in der Buchhaltung war eben, ich würde sagen, der Matthias Blanke sein hervorragender Unternehmer, aber ich glaube, sein Schwerpunkt ist eher Marketing, Vertrieb und jetzt weniger so Buchhaltung, Controlling-Themen. Von dem her haben wir uns ja mega gut ergänzt. Und muss dir vorstellen, Stefan, da gab es teilweise einen Vorgang, der 7-mal gebucht wurde, also einen Verkauf. Also wir hatten damals einen Factor, da wurde praktisch der Umsatz gebucht, die Bestandsprovision abgegrenzt und dann, also es gab praktisch 7 Buchungszeilen für einen Geschäftsvorgang und es waren teilweise, war teilweise mit die größte Abteilung war die Buchhaltung, was ja eigentlich nicht so sein muss, wenn das effizient strukturiert ist. Genau.
Aber vom Produkt her ist ja wie im Namen der Firma, Briefhüllen ist das Thema.
Das Unternehmen verkauft Briefumschläge und Versandtaschen im Onlinehandel und im Großhandel. Genau, haben für über 5.000 Briefumschläge und Versandtaschen und sind da auch im Online-Bereich Marktführer in Deutschland auf jeden Fall, jetzt in den 7 Ländern in Europa. Genau. Ja.
Aber damals, wo du gestartet bist, da waren die noch viel kleiner wie heute, oder?
Da waren wir viel kleiner. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Team da war, vielleicht 5, 6, 7 Leute, würde ich einfach mal sagen, nach Köpfen und sind dann schnell gewachsen. Genau.
Okay, interessant. Also da konntest du zumindest dann irgendwie den Gründer überzeugen, dass er gesagt hat, ja, ist jetzt nicht so wichtig, dass du das Studium fertig gemacht hast, sondern du konntest einfach überzeugen und bist dann dort im Prinzip in der Buchhaltung gelandet. Dass genau, du dort die Buchhaltung verbessert hast, aufgebaut hast, optimiert hast.
Genau, ja, geht das richtig, ja.
Also. Und wie ging es dann, okay, das und wie ging es dann weiter? Also hattest du dort dann schon irgendwie eine Perspektive, dass du gesagt hast, die Firma wird größer werden, wenn ich da früh dabei bin am Anfang. Die Überlegung gibt es ja auch teilweise, wenn man den Angestelltenweg wählt, früh bei einem Unternehmen dabei zu sein, was stark wächst, um dann immer mehr Verantwortung zu bekommen, sage ich mal. Hast du das schon früh gesehen, dass das deswegen für dich spannend ist? Oder ich denke mal, das Produkt wird jetzt nicht deine absolute Passion sein. Briefumschläge ist ja jetzt wahrscheinlich nicht, dass du jetzt gesagt hast, ich wollte immer was mit Briefumschlägen machen. Gehe ich mal nicht davon aus.
Das ist richtig, dass es jetzt nicht schon immer meine Passion war, aber inhaltlich kann ich mich mit den Produkten schon konnte und kann ich mich auch damit identifizieren, weil es einfach jetzt nicht unser Hauptprodukt sind nicht jetzt so Standard den Langumschlag 80 Gramm Offset Weiß, sondern halt eben eher besondere hinsichtlich Farben, Materialien, Formate und so weiter. Und das finde ich schon gut, Briefumschläge, um Emotionen zu transportieren statt Informationen. Also gerade in der Werbewelt wird das dafür Mailings viel verwendet und ich fand das schon ein gutes Produkt. Aber klar, ich habe natürlich die Chance gesehen, bei einem Unternehmen, das schnell wächst, mitzuwachsen und hab mich da eben voll reingehängt. Ich habe nach, glaube ich, 3 Monaten habe ich die Buchhaltung dann über die Leitung übernommen. Dann ein paar Monate später habe ich dann Prokura bekommen und habe mich da aber voll reingehängt, weil man wirklich was bewegen konnte. Man hatte zum Beispiel eine Idee, den und den Prozess musste man verbessern. Man hatte eine andere Art, eine Idee, was man verändern konnte. Und es ist halt nicht in irgendeiner Schublade verschwunden, sondern man konnte einfach machen. Und man hatte einen direkten Draht zu dem Eigentümer, Matthias Blanke. Und das war auch ein super Arbeitsklima, sage ich mal, einfach dynamisch.
Ja, okay, interessant. Und wie ging es dann weiter? Weil das weiß ich ja, da gab es ja dann einmal ein Finanzierungsthema, ein Mezzanin-Thema, also so eine Zwischengeschichte zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, je nachdem, auf welche Rechnungslegung Standard. Aber da bist du ja dann einen Schritt weiter gegangen. Da hast du ja dann die Opportunität gesehen, jetzt kann ich mich beteiligen, jetzt kann ich mal den Fuß in die Tür bekommen, weil Unternehmer wolltest du ja auch schon immer werden. Weiß ich nicht, ob du es jetzt heute erzählt hast in dem Podcast, jetzt bisher, aber auf jeden Fall im letzten und ich weiß es auch. Also wie war dann diese Opportunität, dass du dich dann an dieser GmbH beteiligst?
Also die Blanke Briefhüllen GmbH, die war seit Gründung jedes Jahr wirklich profitabel und ist auch sehr schnell gewachsen. Nur bei einem Handelsunternehmen hat man natürlich wenn man stark wächst, auch ein stark wachsendes betriebsnotwendiges Umlaufvermögen. Also Forderungen wachsen stark mit an, die Warenbestände wachsen stark mit an. Und das schluckt sehr viel Kapital und teilweise auch mehr Kapital, als man selber erwirtschaftet, wenn man schnell genug wächst. Und wir kamen dann Ende 2011, haben wir gemerkt, okay, das Wachstum läuft, unterm Strich verdienen wir Geld, damit haben gute Margen. Wir brauchen aber Kapital, um in Warenbestände zu investieren, um einfach noch mehr und in größeren Volumina direkt beim Hersteller produzieren lassen zu können. Und dann hatten wir jetzt natürlich keine Grundschulden, wie bei Immobilien, die wir in der Bank stellen konnten, und hatten auch, wir hatten einfach ein gut laufendes Business, das aber noch nicht so viele Jahre Track Record hatte. Und da sind wir einfach an Banken herangetreten und haben nach Kapital gesucht und haben dann am Schluss zwei Verträge auf dem Tisch gehabt, nach Mezzaninenkapital. Das wurde von den Banken dann jeweils als Eigenkapital verkauft. Ich habe einen Blick ins HGB geworfen, habe gesehen, okay, es ist kein Eigenkapital, es ist Fremdkapital.
Es hängt am Rechnungslegungsstandard. Im Prinzip hängt es am Rechnungslegungsstandard. Aber für euch in der Praxis, in der ist es natürlich kein Eigenkapital oder was? Ja, also genau. Ja.
Es ist in der Praxis keins, weil es zum Beispiel Klauseln hatte, dass es verzinst entfällig. Und wenn die Geschäfte schlecht laufen, dann wird der Zins höher statt niedriger. Und das ist de facto beteiligt man sich ja dann nicht am wirtschaftlichen Risiko. Und dann, ich habe das Unternehmen verstanden, ich habe sehr viel davon gehalten, habe die Zahlen verstanden, logischerweise, dadurch, dass ich die Buchhaltung geleitet habe, und wollte dann unbedingt einen Fuß in die Tür bekommen, um Unternehmer zu werden. Und habe dann die Summe, die wir eigentlich uns Mezzanin leihen wollten, bin ich dann an den Inhaber herangetreten, habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass ich mich daran beteilige an dem Unternehmen. Und wir haben dann verhandelt und sind uns dann einig geworden. Und so habe ich dann praktisch die ersten Anteile in einem Unternehmen käuflich erwerben dürfen.
Ja. Und woher hast du das Geld gehabt?
Ich habe damals ein Darlehen aufgenommen. Das waren 180.000 Euro. Die habe ich mir bei meinem Vater geliehen. Das hat er mir ausgeliehen, das Geld, genau.
Statt eine Immobilie zu kaufen, statt ein Eigenheim zu kaufen, wo ja, sag ich mal, das Eltern eingebunden werden, ist heute übrigens in den Ballungszentren eines der wichtigsten Faktoren. Dass im Prinzip in der Generation der 30, die jetzt so 30 sind, Anfang 40, dass dann quasi Eltern mithelfen, Eigenkapital stellen, ist bei Immobilien ganz wichtig. Also das wäre ja dann so der Vergleich. Aber du hast gesagt, nee, ich leihe mir das und beteilige mich dort an der Firma. Aber das war ja relativ kurz, nachdem du dort angefangen hast. Oder da reden wir ja von 1-2 Jahren dann, oder?
Weniger, also ein Jahr ungefähr, plus minus.
Ja, okay.
Ja. Roundabout ein Jahr, genau. Ja, das ist richtig. Also viele hätten Kredit aufgenommen, um sich ein Haus zu kaufen. Aber ich hatte eben den Vorteil, ich hatte zwar keine Ersparnisse, aber ich hatte auch eine geringe Ausgabenstruktur, sage ich mal, zwangsläufig, da ich davor arbeitslos war.
Das ist die beste Zwangsdisziplinierung.
Genau. Und dann habe ich gedacht, naja, also man kann sich jetzt irgendwo eine Immobilie kaufen und sich was leihen, aber dann zahlt man die halt auch ein paar Jahre ab und ist dann vielleicht auch irgendwo, hat dann vielleicht nicht mehr die Chance, sich später noch an einem Unternehmen zu beteiligen. Und so bin ich eben den Schritt gegangen, entsprechend ein großes Darlehen aufzunehmen, mich da zu beteiligen. Genau.
Ja. Okay, und dann habt ihr halt darüber verhandelt, weil das ist jetzt vielleicht für die Hörer interessant, wer das jetzt nicht so kennt. Die Frage ist ja dann, was bekomme ich für 180.000? Das ist die Frage dann, auf welche Bewertung einigen wir uns? Weil dann hängt es dann ab, wie viel Prozent man im Prinzip bekommt. Das war dann im Endeffekt wahrscheinlich der Verhandlungsprozess, oder zu sagen, was ist die Bewertung? Weil das ist ja immer extrem subjektiv am Ende des Tages, muss man sagen, bei einer privaten Firma. Aber das war dann die Verhandlung, die du ja sicherlich dann geführt hast mit dem Gründer.
Genau. Also ich habe auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch für diese 180.000 habe ich dann eine atypisch stille Beteiligung in der Firma gemacht. Also es war hartes Eigenkapital, aber jetzt nicht Stammanteile an der GmbH. Also das ist jetzt eine kleine technische Differenzierung. Haben uns dann entsprechend auf eine Bewertung geeinigt und dann habe ich da ein paar Prozentchen. Entsprechend durfte ich mich an der Firma beteiligen. Ja. Und wir hatten das Kapital in der Firma eben für die Investition ins Warenlager. Das war auch für das Wachstum einfach wichtig.
Ja. Genau, und vielleicht auch da, was ist der größte Unterschied zwischen Eigen- und Fremdkapital? Auch wenn wir jetzt sagen, Mezzaninkapital, auch verzinst und so weiter, aber Eigenkapital, wie jetzt du das eingelegt hast, der größte Vorteil ist natürlich kein Rückzahlungsanspruch. Das heißt, die Firma hat nicht den Druck, irgendwann müssen wir refinanzieren. Und das Zweite ist natürlich keine laufenden Kosten. Du hast bei Eigenkapital keine Verzinsung in der Form. Natürlich gibt es einen Gewinnanspruch, Dividendenanspruch, aber das ist kein verbrieftes Recht. Das heißt, das ist natürlich jetzt interessant für Unternehmen, wenn sie eben Geld haben wollen, wo man langfristig arbeiten möchte, so wie auch viele Startups sich finanzieren. Weil da bringt natürlich Fremdkapital nichts, weil du musst es ja wieder zurückbezahlen, dann musst du es wieder neu finanzieren. Das ist ein Riesenrisiko. Und das ist eigentlich so, das sind so die zwei größten Unterschiede, von Eigen zu Fremdkapital. Und natürlich stehst du damit mehr im Feuer, weil du als der investiert, der das Eigenkapital gibt, der hat natürlich eben nicht diesen klaren Rahmen, wie du bei Fremdkapital hast. Aber du hast eben diese Optionalität nach oben. Wenn die Firma halt viel wertvoller wird, bist du nach oben, atmest du mit. Das hast du bei Fremdkapital natürlich nicht. Also das vielleicht nur so für die Hörer, die dieser Unterschied interessiert. Also du hast dich dann da beteiligt. Das war dann im Prinzip der Schritt, wo du auf eine Art selbstständig oder unternehmerisch dann im Prinzip tätig warst. Und wie ging es dann weiter? Dann die Firma hat sich ja immer weiter toll entwickelt dann, glaube ich, oder?
Die Firma hat sich dann gut entwickelt. Wir haben das dann ein paar Jahre als Duo, als Team gemacht. Ich glaube, im September 2013 auch Geschäftsführer geworden. Ansonsten haben wir da einfach dadurch, dass wir auch von den Kompetenzen her uns sehr gut ergänzen, ein paar Jahre als Duo das sehr gut die Firma nach vorne gebracht. Und dann war es so, dass der Gründer, der Matthias Blanke, also die Firma ist gut gewachsen, auch schnell gewachsen, aber es ging ihm nicht schnell genug. Also er wollte einfach noch schneller skalieren und wollte dann einfach, hat dann irgendwann, ich glaube 2013, 14 gesagt, er möchte eigentlich nochmal was von null aufbauen und wollte dann raus aus dem Unternehmen und hat dann, da haben wir dann Absprachen getroffen, dass ich dann die Geschäftsführung 2014 war, das in etwa alleine weiterführe. Und ich habe mich dann eben committed, auf mehrere Jahre, 10 Jahre das Unternehmen weiterzuführen. Und habe dafür, das war auch der sehr ungewöhnliche Schritt, muss ich sagen, kenne ich jetzt noch aus keiner anderen Konstellation, habe dann noch mal einen relativ hohen Prozentsatz an Anteilen geschenkt bekommen von dem Matthias Blanke. Und zwar einen Anteil, der deutlich höher war als den ich damals für 180.000 Euro gekauft habe. Das war natürlich, hat natürlich gewisse, das Thema, dass ich da mich committed habe, das Unternehmen weiter zu führen für 10 Jahre. Aber war trotzdem ein wichtiger Schritt, der meine Anteile erhöht hat, aber dem Matthias Blanke auch die Freiheit gegeben hat, was komplett Neues von null aufzubauen und zu wissen, dass das Unternehmen in guten Händen ist bei jemand, der Skin in the Game hat, also der Interessensidentität hat, als Unternehmer da tätig ist.
Ja. Ja klar, aber seine Überlegung war ja wahrscheinlich, er hat gesehen, dass du super bist, dass die Firma voranbringst und wie binde ich jetzt entsprechend dich an die Firma? Und natürlich, genau. wenn du da noch mehr hast, also weil im Prinzip, auch wenn er jetzt dir Anteile gibt oder schenkt, aber er hat ja immer noch Anteile und der Kuchen, weil du eben dann voll motiviert bist, in 10 Jahren noch viel größer ist, dann kann es ja wirtschaftlich sogar trotzdem der richtige Schritt gewesen sein. Ich glaube übrigens, ich meine Katjes, dieser Süßwarenhersteller, ich glaube, da hatte ich, glaube ich, im OMR-Podcast mal gehört, ich glaube, die haben das auch mit einem langjährigen Wegbegleiter, ein bisschen wie bei dir, glaube ich, bin ich hundertprozentig sicher, aber wo sie dann auch im Prinzip einen außerhalb der Familie beteiligt haben, der dann auch und im Prinzip der ist darüber dann, weil das ja ein Riesenunternehmen ist, stark gewachsen ist, dann auch, sage ich mal, sehr vermögend im Prinzip geworden. Aber okay, das war quasi ja, war natürlich dann nochmal ein wichtiger Schritt, auch wenn wir dann jetzt weiterreden für die Hörer. Weil natürlich stellt sich dann die Frage, wie sich auch die Summen dann ergeben, über die wir später noch sprechen werden, deine weiteren Entscheidungen. Da muss man natürlich verstehen, woher kommst du? Und dann waren das ja zwei Komponenten, oder? Dass du sagst, du beteiligst dich, du hast die Chance erkannt und auch dann das im zweiten Schritt, dass du dann auch noch mehr Anteile bekommen hast.
Genau, ja.
Ja, das war. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du einige Jahre quasi noch Geschäftsführer und das ist stark gewachsenes Unternehmen und dann, wo wir im Prinzip ja den Podcast gemacht hatten, in Frankfurt war das damals, da warst du ja dann, wo du dann quasi das hast auslaufen lassen, oder?
Ja, also das war, wie gesagt, die Schenkung und dass ich die Geschäftsführung alleine weitergemacht habe, war ungefähr 2014. Bei mir kam dann relativ früh, also ich habe das dann schon 2016, der Drang, mich zu verändern. Ich habe dann 2016 mit meinem Vater zusammen die Stöckle Invest GmbH gegründet, um einfach neben dem Briefumschlaggeschäft noch zu investieren. Und habe da schon praktisch, seit ich 16 bin, habe ich vorhin schon gesagt, fasziniere mich die globalen Kapitalmärkte, habe mich dann da damit beschäftigt und wollte dann ab 2016, wollte ich mich verändern und wollte eigentlich die Geschäftsführung bei der Blanke Briefing GmbH nicht auf Dauer weitermachen. Und da ging es, also die Tätigkeit an sich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte aber mich verändern, einfach um das Thema Freiheit zu stärken, also orts- und zeitunabhängiger arbeiten zu können und mich inhaltlich mit Themen zu beschäftigen, die mich noch mehr faszinieren. Wobei der Aufbau und die Skalierung von einem Online-Handelsunternehmen sicherlich eine faszinierende Tätigkeit war. Das war eine super Zeit. Und habe dann da von 2016 an ein, zwei Themen ausprobiert, die nicht funktioniert haben, um die Geschäftsführung zu reduzieren oder rauszugehen. Und der Game Changer kam dann, wie gesagt, 2018, 19, dazu ähnlich, wo wir uns in Zürich dann kennengelernt haben um die Zeit. Da habe ich bei den Wirtschaftsjunioren in Heilbronn einen mittlerweile sehr guten Freund von mir kennengelernt, den Matthias Kröger. Und der war in der Position, dass er eine Führungskraft in einem Unternehmen war und aber auch ähnlich wie ich sich für persönliche Weiterentwicklung interessiert hat, da viele Bücher gelesen hat und für Mindset um Unternehmer werden wollte. Und da gab es eine Situation, ich wollte aus der operativen Geschäftsführung raus, mich anderweitig unternehmerisch betätigen, und er wollte aus der Führungsposition als leitender Angestellter raus und Unternehmer werden. Und dann haben wir um die Weihnachtszeit, 2018 war das, glaube ich, entsprechend uns verständigt, dass wir das Unternehmen, also die Blanke Brieffilm GmbH, übernehmen und der Matthias Kröger da die Geschäftsführung übernimmt. Und
okay.
Genau, und übernehmen heißt das Unternehmen von der darüber stehenden Holding abkaufen, mehr oder weniger.
Okay.
Und genau, das hat dann noch die weiteren Schritte von meiner Seite aus ermöglicht, weil ich da ja auf beiden Seiten, also auch auf Verkäuferseite, beteiligt war. Und so konnte ich dann eben zu dem Zeitpunkt des letzten Podcasts 2019 dann in Vollzeit auch Investor werden durch den Schritt. Ja,
ja genau, weil das war ja dann im Prinzip, wo wir stehen geblieben sind beim letzten Podcast. Wobei, jetzt finde ich, haben wir es nochmal schön, jetzt haben wir, ist es noch ein bisschen ausführlicher, wie du eigentlich dahin gekommen bist. Aber dann hattest du im Prinzip die Freiheit und auch dann durch den Erfolg von dem E-Commerce-Handelsunternehmen, dass du auch dann die Möglichkeit hattest, auch, sag ich mal, in größerem Umfang zu investieren. Und im Prinzip, dass du ja dann, damals warst du ja 37, dass du dort dann auch schon finanziell sehr unabhängig warst. Ich meine, was ich da interessant finde, mit 30 hattest du dich ja beteiligt im Prinzip. Das mit den 180.000, da warst du 30, glaube ich, oder?
Genau.
Ja, das finde ich interessant, weil da sieht man natürlich, sowas finde ich auch immer inspirierend, das Leben, also auch das wirtschaftliche Leben, oder privat kann es ja noch viel schneller gehen, aber auch das wirtschaftliche Leben in 5 oder 10 Jahren, es kann sich schon das Blatt komplett wenden wieder. Eigentlich, ja. Ich meine, du hast ein Studium abgebrochen und warst dann auch mal arbeitslos kurze Zeit, und dann im Prinzip innerhalb von wenigen Jahren warst du dann, dass du doch schon unabhängig warst, ziemlich. Das war ja dann eben, wo wir den Podcast gemacht hatten. Und dort hattest du ja dann, glaube ich, überwiegend, sage ich mal, auch in Aktien investiert. Wir hatten ja damals, muss man ja sagen, heute stark in den Medien, aber damals in Zürich, das weiß ich noch, da war auch Bitcoin Thema, aber da warst du auch schon extrem tief drin in dem Thema. Also du hast dich ja dann da, also im Prinzip auch schon lange bevor das irgendwie, sage ich mal, so einer ganz breiten Öffentlichkeit war, weil ich sag mal, jetzt ist natürlich das Interesse größer, oder auch 22, aber das weiß ich, da warst du damals auch schon, dass dich das von der technischen Seite her und so weiter und auch interessiert hatte.
Ja, also zum Thema Veränderung habe ich mal gelesen, man überschätzt oft, was in einem Jahr passieren kann. Die meisten Menschen überschätzen das, was man in einem Jahr machen kann, aber was auf Sicht von 6, 7 oder 8 Jahren passiert, unterschätzen viele. Und das ist relativ deckungsgleich mit meiner Erfahrung. Also da hat sich wirklich, wenn ich die letzten 10 Jahre Revue passieren lasse, echt sehr, sehr viel getan. Und genau, zum Thema Krypto. Ich habe mich da früh interessiert. Ich habe Anfang Mitte 2013 ungefähr da einen Bericht gelesen über diese neue Kryptowährung, Bitcoin und so weiter und so fort. Und das war Gott sei Dank noch vor dem Preisspurt im Ende 2013, wo es auf $1,000 dann erstmalig ging. Und so konnte ich hatte damals 2013 nicht viele Rücklagen, aber ich habe immerhin ein paar BTC da für unter $100 damals noch kaufen können. Und habe das Thema dann begleitet über die Jahre, bin aber nicht mehr in relevantem Maße investiert zum jetzigen Zeitpunkt. Also.
Ja, aber was interessant ist, warum hast du damals, wo das ja nicht Common Sense war, das war ja in keiner Weise Konsens, was hast du damals gesehen, dass du gesagt hast, irgendwas kann da dran sein? Also wo du zum Beispiel das White Paper gelesen hast vom Satoshi Nakamoto, also was war der Punkt, kannst du dich erinnern, warum du gedacht hast, da ist was dran, das kann ein Thema werden?
Ja, ich habe mir dazu intensiv Gedanken gemacht, und viele haben natürlich damals gesagt, na, das ist eine spekulative Bubble und das wird nichts, aber es gibt ein paar, und es wäre ja nichts wert, es wären nur Einträge in einen digitalen Buchhaltungssystem, in der Blockchain. Ich habe mir aber gedacht, also mich hat eigentlich damals, ich habe mich schon immer für Wirtschaft interessiert, mich hat immer gestört, dass Zentralbanken eigentlich unbegrenzt Geld drucken können. Ja. Und ein Aspekt, der mich bei Bitcoin, den ich nach wie vor sehr gut finde, ist, dass einfach die Geldmenge limitiert ist auf 21 Millionen Stück, von denen aktuell 19, irgendwas Millionen durch Mining mittlerweile erschlossen sind. Und ein zweiter Aspekt ist, man fragt sich, was ist eigentlich Geld? Ich meine, wir haben jetzt gerade Euro, wir haben Dollar und so weiter. Früher hatte man irgendwelche Steine, irgendwelche Murmeln, irgendwelche Metallmünzen. Und ich habe mir hat noch niemand das austreiben können. Wenn ich dich jetzt frage, Stefan, nennen wir irgendein Gut, das knapp ist, also Scarcity, Knappheitsgrad hat, das homogen ist, das fungibel ist und das man, ja, Fungibilität ja leicht übertragen kann. Ja. Und das, also gibt es irgendein Gut, das diese Kriterien erfüllt? Knappheit, Fungibilität, Homogenität, Übertragbarkeit und so weiter, das keinen Wert hat. Fällt mir nichts ein. Und schade ist natürlich ein bisschen, wohin sich der Bitcoin als BTC entwickelt hat, im Sinne von, ja, long story short, dass es eben relativ teuer ist, die Transaktionen durchzuführen.
Klar.
Aber ich sag mal, die Value Proposition Bitcoin als Gold ist ja nach wie vor valide. Ich meine, es ist auf 21 Millionen begrenzt. Und eine zweite Überlegung hat mich auch dazu bewogen zu investieren. Und zwar, warum hat Gold denn seinen Wert? Da habe ich mal gegoogelt damals, wie viel Unzen Gold gibt es denn eigentlich? Und dann habe ich den
Anteil. Genau, weiß das niemand.
Genau, aber Pi mal Daumen kann man das im Internet recherchieren, ja. Und dann habe ich ja in Verhältnis gestellt die 21 Millionen Bitcoin zu der Anzahl an Unzen Gold. Und bin dann damals auf ein Verhältnis von 1 zu 300 gekommen. Plus, minus, ja. Also, aber ungefähr ist das Verhältnis.
Von der Anzahl meinst du, oder meinst du von der Marktkapitalisierung?
Von der Anzahl, okay. Ja. Also, es gibt 300 mal mehr Unzen Gold, als es Bitcoin gibt. Und damals war der Goldunze ungefähr bei $1,000. Und da habe ich gedacht, naja, also wenn sich Bitcoin irgendwann mal richtig durchsetzen sollte, dann ist der maximale Market Cap eben bei Unze Gold $1,000 mal 300, bei 300.000. Da habe ich gedacht, naja, also, bei unter $100 ist es vielleicht eine gute Idee, sich da ein paar von zu kaufen. Ja. Aber
okay, du hast auch dann die Optionalität halt gesehen. Dass wenn es sich durchsetzt und es hat diese Eigenschaften, dann kann es halt viel größer werden. Das,
genau.
Ich meine, das hat ja auch der, ich glaube, der Hal Finney oder wie der heißt, dieser, bin ich ganz sicher jetzt vom Namen, der sehr früh Kontakt hatte per E-Mail mit dem Satoshi Nakamoto, also mit diesem Pseudonym, der hat dann auch später die E-Mails, glaube ich, ans Wall Street Journal übersendet, weil da war das genau, dass ihn das von Anfang an fasziniert hat, eben wenn es, also diese Optionalität, die es quasi gibt, wenn das eine Rolle spielt, sag ich mal, in unserem Geldsystem, dass es dann viel größer werden muss. Viel größer, also diese Optionalität einfach. Aber ich finde es nur interessant, weil natürlich im Nachhinein ist es einfacher, dann das zu sehen, aber dann ist der Preis anders. Und in jedem Fall hast du früh schon was gesehen, was halt nicht Common Sense war, wo die meistens eben abgelehnt haben. Und das ist ja generell bei Unternehmern oder jeder, der irgendwas macht, besser ist es ja immer, was zu sehen, was die anderen noch nicht sehen und dann zu warten, bis es die anderen auch sehen. Wenn es die anderen auch sehen, ist es viel teurer. Und das ist mit allem. Ich meine, das ist, wenn man sich Podcasts anschaut, heute gibt es ganz viele, vor 10 Jahren gab es weniger. Oder wenn man sich anschaut, Immobilienviertel, Quartiere, die mal ein Scherbenviertel waren, dann ein Szeneviertel, das ist ja immer das Gleiche. Was sehen, was andere noch nicht sehen. Also da warst du auf jeden Fall schon vorne weg. Und das ist jetzt auch gar nicht unser Hauptfokus. Ich wollte eigentlich nur, dass du also, sag ich mal, in verschiedenste, überwiegend handelbare Themen ja investiert hast letztlich, also stark ja auch in Aktien und so. Also das war ja dann quasi so 2019 war ja das dann das Thema. Und wie ging's dann weiter? Weil dann hast du dich ja jetzt noch weiterentwickelt und da kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, was du dann jetzt aktuell machst, was jetzt so dein aktuelles Thema ist.
Also 2019 gab es jetzt noch nicht den klaren Fokus, den es jetzt gibt, sondern da haben wir, habe ich in Immobilien investiert, war zum Beispiel bei der Übernahme der Blanke Briefing GmbH, wir waren damals mit den Büros in Miete, und da war ein tolles Objekt innerhalb von der Innenstadt frei, das konnte man dann ganz gut verknüpfen, diese beiden Deals, also praktisch einen Mietvertrag mit der Verwaltung von der Blanke Briefing, mit der Immobilie, die da zum Verkauf stand, es gab von 2019 bis 21, 22 rum nicht den klaren Fokus, sondern ich habe da in Immobilien investiert, am Kapitalmarkt investiert, etwas ein bisschen mit Bitcoins noch gemacht, aber da bin ich seit April 21 größtenteils raus. Ein wichtiger Schritt war noch, ich glaube, das war gegen Ende 2020, war eine Beteiligung an einem Startup, und zwar der Apinio GmbH über die BSK Holding GmbH, haben wir da an einem Marktforschungsunternehmen, ein Startup, das sehr, sehr schnell wächst. Also die sind auch, es ist rausgekommen, sind es über die letzten 3 bis 4 Jahre eines der schnellsten, am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Ich glaube, im Marktforschungsbereich auch Category Leader, was Wachstum angeht. Das war ein wichtiger Schritt. Also da, und der kam übrigens, das ist.
Woher kam der? Halt! Woher kam der Schritt?
Der kam ja, eigentlich, der kam durch dich zustande eigentlich, genau. Ja. Das war dein Podcast 2019.
Das war kotagefrei, muss man sagen. Ja, das war komplett kotagefrei. Ja, aber ich glaube an Karma und beziehungsweise ich glaube generell immer, je mehr man anderen hilft oder die Opportunitäten, das kommt immer alles auch tausendfach wieder zurück. Also da bin ich ein totaler Fan. Abgesehen davon war das ja jemand, der sich gemeldet hat, weil der Christian damals gesagt hatte, wer irgendwie Interesse an einem Austausch hat, kann sich melden. Dann hatte sich jemand gemeldet und über die Person ist dann dieses Investment im Prinzip zustande gekommen, was ja für dich wichtig ist. Part damals nach Frankfurt, die hat sich amortisiert.
genau.
Okay, was ich bei dir interessant finde, Christian, ist übrigens, dass du so viele verschiedene Sachen und dort durchaus auch immer erfolgreich. Also eben von, du hast jetzt, sag ich mal, digitale Assets, Krypto früh gesehen. Ich meine, du hast ja auch im Immobilienbereich, das haben wir jetzt heute gar nicht so groß erwähnt, aber du hast ja in Kolumbien mal Sachen gemacht oder also, dass du quasi so Asset-Klassen übergreifend, das ist jetzt nicht so, dass du jetzt nur ein Thema, sondern du hast schon eigentlich auch ein gutes Händchen in verschiedenen Asset-Klassen bewiesen. Das finde ich eigentlich interessant bei dir.
Ja, das war in der Vergangenheit sicherlich so. Das ist sicherlich über verschiedene Asset-Klassen gut gelaufen. Wie viel da jetzt Glück eine Rolle gespielt hat, wie viel davon können war, ist natürlich, muss man natürlich schauen. Aber in Summe.
Wenn es erfolgreich ist, ist es immer das Können, weißt? Das ist immer, wenn genau, erfolgreich genau. Können, ansonsten Pech.
Ja, genau. Man weiß es halt im Vorfeld teilweise auch nicht.
Ja, natürlich. Ja. Nee, aber es ist trotzdem interessant, dass du halt ganz viele verschiedene Sachen im gemacht hast. Also dann war quasi dieses Investment an einer privaten Firma war extrem wichtig. Dann eben die Leidenschaft von dir und dann ging es ja jetzt weiter. Da will ich jetzt vorab noch sagen, als Disclaimer, ich denke, das kommt jetzt auch rüber im ganzen Gespräch, das ist in keiner Weise jetzt im Prinzip hier im Podcast, um jetzt Werbung dann für den Fonds vom Christian zu machen, über den wir gleich sprechen werden, weil letztlich der Fonds auch noch gar keine Retail-Zulassung hat jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme von dem Podcast, also nur für institutionelle Anleger oder für professionelle Anleger, besser gesagt, zugelassen ist. Wir werden auch den Namen gar nicht nennen. Es geht einfach in der Geschichte vom Christian als Hörer. Wir kennen uns schon lange. Jetzt eben auch sag ich mal, einen eigenen Fonds, der er hat. Und da wollen wir auch dann über die Anlagephilosophie sprechen, auch ein bisschen über das Businessmodell. Aber das nur vorab als Disclaimer. Also wir nennen gar nicht den Namen. Ich verlinke Christian in den Shownotes. Wen das interessiert, der findet es natürlich. Nur, dass das jetzt quasi so, dass der Kontext ein bisschen gegeben ist für die Hörer. Also kannst du mal sagen, wie bist du dann? Du hast dich Vollzeit auf deine Investments konzentriert, hast auch privat investiert, Immobilien investiert, bisschen Krypto auch gemacht. Warum hast du dann irgendwann in dir den Drang gespürt, dass du jetzt einen eigenen Investmentfonds haben möchtest? Und ja, also vielleicht kannst du da mal was dazu sagen.
Also meine Passion ist eben Unternehmertum und Investments. Und ich habe dann 2019, 20, 21 zwar in verschiedene Assetklassen investiert, aber es war dann trotzdem immer, es war einfach Kapitalallokation. Und was mir ein bisschen gefehlt hat, war dieses, ich habe eine Idee, ich habe ein Konzept, ich habe ein weißes Blatt Papier und ich mache wirklich was Unternehmerisches. Weil klar, gehört natürlich auch viel, man muss einen Taschenrechner gut bedienen können, man muss ein bisschen Fantasie haben, auch und sich reinfuchsen können in verschiedene Investments, in verschiedenen Assetklassen. Aber mir hat es gefehlt, einfach so ein unternehmerisches Modell wieder zu haben, das skalierbar ist. Und gleichzeitig habe ich mich, wie ich gesagt hatte, schon seit 25 Jahren für Kapitalmarktthemen interessiert, für Börse, für Aktien, für Anleihen, für ETCs, für alle möglichen Finanzinstrumente. Und dazu kam, dass es mich in der Finanzbranche oder Finanzwelt, ich komme ja nicht aus der Finanzwelt, ich hatte davor keinerlei Bezug zu Banken oder Versicherungen, habe auch keine Ausbildung in dem Bereich genossen. Und ich fand es immer ein bisschen widersinnig, dass aktiv gemanagte Fonds relativ hohe Fees aus ihren Fonds abziehen. Und zwar unabhängig von der Performance. Ich finde es immer sehr legitim, wenn Fondsmanager Geld verdienen, aber sie müssen dann eben auch Performance leisten. Und war dann in bin über die Jahre auch zum großen Fan von Value Investment geworden. Also habe Bücher von Warren Buffett gelesen, die Partnership Letters meine ich damit. Habe natürlich Graham gelesen, Security Analysis, die 7. Edition liegt hier hinter mir auf dem Schreibtisch, die jetzt rausgekommen ist letztes Jahr. Und habe das dann verknüpft und habe gedacht, naja, wir haben jetzt durch die verschiedenen Themen, durch die Blanke Briefe in GmbH und durch verschiedene gute Investments, die gut gelaufen sind, haben wir entsprechend ein gewisses Grundkapital. Und sind dann auf die Idee gekommen im Gesellschafterkreis der BSK Holding. Ja, wir könnten ja einfach selber einen Aktienfonds konzeptionieren. Und zwar einen, der eben diese Themen, die mich gestört haben, anders macht. Also der zum Beispiel rein performanceabhängig den Fondsmanager vergütet. Und es war dann eine witzige Situation, das muss ich auch kurz wiedergeben. Da waren wir im Call, drei Gesellschafter, Matthias Blanke, Matthias Knellmann und ich, haben überlegt, wie wir das machen. Und dann habe ich erst mal gesagt, naja, also jetzt müssen wir erst noch mal 5 bis 7 Jahre müssen wir jetzt erst noch mal wirtschaften und Geld verdienen, damit wir dann auch die Summe zusammenbekommen, damit es wirtschaftlich ist, einen Fonds aufzulegen. Und dann kamen meine beiden Mitgesellschafter und Matthias Knellmann und Matthias Blanke, da kam dann irgendwo die Aussage, naja, also stell dir doch mal vor, du müsstest das jetzt morgen machen. So ganz, ganz übertrieben. Also die denken immer sehr gerne in Extremen und das ist gut, um Konventionen auch außen vor zu lassen. Das war, glaube ich, im Jahr 21, 22. Und dann habe ich da angefangen zu recherchieren, wie macht man das, wenn man ein gewisses Startkapital hat, wie kann man, mit welchen Partnern kann man denn einen Fonds, den man konzeptioniert hat, dann auch auflegen. Und wir haben das dann mit einem Vorlauf von 1 bis 1,5 Jahren hinbekommen und haben dann im 1. September 2022 konnte dann mit den beiden Partnern, also mit der Bank, die das Ganze begleitet als Kapitalverwaltungsgesellschaft und die auch als Initiator fungiert, konnten wir dann den Fonds auflegen am 1. September 2020.
Ja, aber was war die Summe, wo ihr gedacht habt, weil du ja gesagt hast, ihr hattet ja eigentlich erst das Thema, da seid ihr noch gar nicht, dass ihr noch nicht genügend Geld habt, um jetzt zu dritt im Prinzip das zu machen. Was war da die Summe, an die ihr gedacht habt, weil wir sagen dann später noch, was die Startsumme war, die Größenordnung. Aber was war damals die Summe, wo ihr dachtet, das braucht ihr, um dann einen eigenen Fonds zu machen?
Also ich dachte, man braucht auf jeden Fall 10 bis 20 Millionen Euro und habe deswegen das auch noch sehr weit weg gesehen, weil wir das Kapital einfach nicht zur Verfügung hatten dem Konstrukt in der BSK Holding. Und dann nach der intensiven Recherche und vielen Gesprächen, wir haben dann auch zusammen mit einem Fonds-Advisor so eine Art Beauty-Contest gemacht, mit verschiedenen Partnern gesprochen und im Endeffekt ist es aber nicht so, dass man so irre viel Kapital benötigt, sondern es fängt schon an, Sinn zu machen. Ab 4-5 Millionen Euro kann man das schon machen. Wenn man ambitionierte Ziele hat und die Assets under Management dann auch wachsen lassen möchte, kann man das schon auch in dem Bereich schon starten. Genau.
Und es gibt auch Leute, ich kenne jemanden, ich nenne auch den Namen nicht, aber der das vor allem, weil er das selber unbedingt haben will, also weil ihm das, sag ich mal, es hat ja auch eine soziale Seite, einen eigenen Fonds zu haben. Könnte man auch, könnte ja Status sein, oder das ist auch so ein bisschen, es ist mir wichtig, das zu haben, so sage ich mal, das Stiftungspendant unter Umständen. Da kenne ich jemanden, der zum Beispiel nur 1 Million oder ein bisschen über 1 Million, glaube ich, drin. Und im Prinzip macht das jetzt nicht wirklich Sinn, aber man kann es trotzdem machen, weil es ja am Ende auch wieder ein Produkt ist. Also die Hörer müssen sich das so vorstellen, im Prinzip gibt es ja Anbieter, die einem diese Struktur auch verkaufen wollen. Und sobald die halt sehen, es ist tragbar in irgendeiner Form, ist es, sag ich mal, wie halt bei anderen Produkten. Natürlich will jemand das dann verkaufen, sofern man halt die Mindestdinger, die Kriterien im Endeffekt erfüllt. Aber vielleicht reden wir, weil wir da jetzt schon dabei sind, mal über das Thema, weil ich weiß auch, dass einige aus dem Finanzbereich zuhören oder generell sind ja bei mir auch Hörer, die sich auch für solche Themen auch tiefer interessieren. Vielleicht bevor wir mal auf die Anlagestrategie-Seite gehen, du hast ja schon gesagt, Value ist euer Fokus. Vielleicht nochmal kurz vorher, weil da sind wir jetzt schon bei der Startsumme, Fonds als Businessmodell. Weil du hast ja gesagt, dich hat einerseits fasziniert, dass du wieder was Neues machen wolltest, also ein skalierbares Businessmodell und auch eben die Leidenschaft für das Thema. Das heißt, da gibt es ja dann die Seite, dass du auch die geschäftliche Opportunität siehst. Und ein Fonds ist ja im Endeffekt wie so ein digitales Produkt. Das ist ja nichts zum Anfassen. Das ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie 10 Cafés hast, 10 Restaurants oder irgendwie eine Fabrik, sondern das ist eigentlich ein digitales Produkt, kann man sagen. Und also vielleicht, wenn wir da mal die Eckdaten besprechen. Also ihr habt ja zu dritt, habt ihr ja gesagt, ihr startet mit ungefähr 5 Millionen. Also das ist ja ausschließlich euer eigenes Kapital, ein bisschen unter 5 Millionen hast du ja gesagt, aber also circa 5 Millionen Euro, das legt ihr ein. Und was ist jetzt das Businessmodell? Also ihr habt 5 Millionen in dem Fonds Und da kauft ihr jetzt gehandelte Aktien, gehandelte Wertpapiere, die ihr auch privat kaufen könntet. Was sind jetzt zum Beispiel die Kosten? Also du hast ja gesagt, dir ist wichtig, dass ihr nur Geld verdient, wenn eben die Performance positiv ist. Aber vielleicht, dass wir mal so ein bisschen den Hörern ein Gefühl geben können. Also 5 Millionen Assets under Management, nur das Geld von euch drei. Und was sind dann jetzt die Kosten beispielsweise? Was sind so die Mindestkosten für die gesamte Struktur, weil ihr ja Dienstleister habt und so weiter? Was kannst du da vielleicht was dazu sagen? Was ja in der TER, in dieser Total Expense Ratio dann enthalten ist. Also was sind da die Kosten, so größenordnungsmäßig?
Also rein von der Kostenstruktur wird bei so einem kleinen Fonds belasten wir die Kosten der KVG und von dem Haftungsdach komplett dem Fonds, ohne selber was als Fondsmanager davon zu bekommen und bekommen eine 20-prozentige Performance-Fee, die entsprechend davon abhängig ist, wie erfolgreich der Fonds die Performance ist. Und um mal eine Zahl zu nennen, mit den Auflagekosten und im ersten Jahr mit nur knapp unter 5 Millionen Euro Assets under Management, ist es schon eine relativ teure Sache. Also man kommt geschätzt auf 50.000 Euro, also ungefähr 1%, ja. was die reinen Kosten sind, die für die Partner weggehen. Und da gab es tatsächlich im Gesellschafterkreis die Überlegung, wir hatten sogar überlegt, ob wir das selber privat, also aus unserer eigenen Schatulle übernehmen, um dann wirklich nur die 20% Performance-Fee zu haben. Da sind wir aber dann schnell darauf gekommen, wenn wir das dann skalieren wollen, dann ist es natürlich ein sehr, sehr großes Risiko. Weil wenn man dann 1% von X von Assets Under Management subventioniert und darauf vertraut, dass die 20% Performance-Fee das überkompensieren, da kann man natürlich auch schnell, wenn die Märkte mal gegen einen laufen, natürlich auch schnell was skalieren, was einen dann zu Zuschusspflichten bringt. Deswegen war unsere
Überlegung... Wobei die absoluten Kosten, die sind ja immer gleich, oder? Also wenn du die Strukturkosten sagst, 50.000, dann wird es ja immer ungefähr 50.000 sein.
Nee, oder es gibt eine variable Komponente.
Es gibt eine variable, okay.
Genau, es gibt variable Komponenten. Also ich würde sagen, also ich kann es dir an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn der Fonds deutlich mehr als jetzt an der Management hat, also 30, 40, 50 Millionen, dann sinkt dieser Fixkostenfaktor auf 0,4 bis 0,5% pro Jahr.
Okay. Ja?
Und so kann man eben, und weil eben ein Teil davon fix ist, ein Teil aber eben doch variabel mit nach oben
der
geht.
Der sich variabel an den Assets under Management orientiert, genau. Und damit erhöht, wenn eben das verwaltete Vermögen größer wird. Okay, also 50.000 Euro, dass man so ein Gefühl hat, 1%. Ich meine, jetzt ist es ja sowieso so, ihr belastet es ja den Fonds, aber ihr seid ja die einzigsten Investoren aktuell im Fonds. Deswegen ist es linke Tasche, rechte Tasche. Und die Idee ist quasi, dass du sagst, der Fonds, da wird immer nur das belastet, was quasi die Kosten für die Partner sind. Und ihr verdient dann nur eine Managementgebühr, wenn eben die Rendite positiv ist, wobei ihr keine Hurdle Rate habt, oder? Also sobald wenn jetzt 1, 2, 3%, also egal wie gering die positive Rendite ist, ihr habt dann darauf basierend eben die Performance-Fee, die greift, oder?
Genau. Ohne Hurdle Rate. Und das große Ziel oder das Endziel von dem Fonds ist eben, die Assets under Management signifikant zu skalieren auf 50 oder 100 Millionen plus. Und um dann ein Produkt zu haben, das wirklich nur 0,4% fixe Fees hat und alles andere ist dann nur variabel. Dann ist es nämlich in einem Bereich, wo man diese 0,4 sind zwar noch nicht ganz vergleichbar mit passiven Instrumenten, mit großen passiven Instrumenten, aber ist es dann schon ein Bereich, sage ich mal, der deutlich besser ist als diese 1,5 oder noch mehr, die teilweise ansonsten abgerufen werden. Aber jetzt mit den knapp unter 5 Millionen Assets under Management ist es einfach noch so, dass die TER höher ist. Ne? Weil einfach
ja, klar, aber Teil gut, der ist. Ja, aber eben, es ist euer Geld. Deswegen,
genau.
Ich meine, die Anbieter sagen ja auch, es wird ja bezahlt, dann also passt es ja auf jeden Fall. Und vor allem, man muss ja sagen, du hast ja auch ein gutes Netzwerk, worüber ja auch, wenn wir jetzt von professionellen Anlegern sprechen, die größere Tickets machen, dann ist es ja auch ein bisschen anderer Markt, dass du jetzt, sag ich mal, nicht, also dass da ja auch, wenn jetzt jemand sagt, der beispielsweise eben deinen Lebensweg verfolgt hat, der das verfolgt, was du beruflich machst, und der dann größere Tickets schreibt, dann verändert sich natürlich auch die Situation. Aber das ist vielleicht für die Hörer, wo es natürlich dann interessant wird, machen wir mal ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Millionen hat, und man sagt, man belastet jetzt nur die Kosten für die Partner, den Fonds, sagen wir, das wäre dann 0,5, 0,4. Und dann habe ich eben eine Performance-Fee und ich mache beispielsweise mal in einem Jahr, weil es ein absoluter Bullenmarkt ist, ich mache zum Beispiel 20-25%. Dann würde ich ja, sagen wir mal, 20 Millionen, 25 Millionen machen. Und wenn ich dann halt sage, ich habe eben die Performance-Fee 10%, oder?
20%,
genau. Dann kann man sich eben überlegen, 20% auf diese Performance von, sagen wir absolut betrachtet 20, 30 Millionen beispielsweise in unserem Fall jetzt, dann reden wir, dann kann man, also dann ist es schon auch dann ist es auch von der Business-Seite natürlich spannend. Also, weil es halt eben sehr skalierbar ist. Also, okay, das vielleicht dazu. Aber es ist ja perspektivisch so, dass ihr dann auch, also jetzt habt ihr eben nur professionelle Anleger, nur eigener Kreis, aber ihr bekommt ja auch dann die Retail-Zulassung oder dass auch Banken zum Beispiel den im Prinzip platzieren können in den Portfolios von Kunden, oder? Das ist ja absehbar, dass es kommt.
Genau, also der Antrag ist in Luxemburg schon durch. Das ist ein Luxemburger Fonds, ein Luxemburger Teil 2 Fonds, der in Deutschland entsprechend auch bei der BaFin zugelassen wird. Und die Retail-Zulassung liegt der BaFin aktuell vor, also der Antrag darauf. Und wie schnell das dann geht, ist jetzt entsprechend in den Händen der BaFin.
Ja. Ja, logisch. Okay, also jetzt haben wir mal ein bisschen die Business-Seite. Aber klar, du bist Unternehmer, du siehst auch Opportunitäten, aber es ist ja auch deine Leidenschaft. Also die Leidenschaft des Investierens und ich sag mal, Value hast du ja auch schon genannt. Da könnte man jetzt ja auch schon drüber sprechen. Was ist Value? Weil es gibt ja diese Value versus Growth und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist irgendwie alles Value, wenn man investiert. Aber was sind so Themen wie, also was selektierst du in dem Fonds? Also ich meine, was ist die Aktienquote? Wie sind Themen, die du für Spaß, also wir nennen jetzt keine Namen, auch aus den Compliance-Gründen. Aber was sind so, wie schaust du dir so Themen an? Also, und vielleicht kannst du noch was sagen, eben wie hoch ist die Aktienkomponente maximal und könnt ihr in Anleihen investieren, könnt ihr in Gold investieren, etc. Vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen.
Also der Fonds hat ein relativ breites Anlagespektrum. Ich muss mindestens 50% in einen Kapitalanteile, also in Aktien investiert sein, darf aber darüber hinaus eben auch Anleihen machen, ETCs, entsprechend in Gold, wenn das über ein ETC abgebildet ist zum Beispiel. Und
aber Aktien investiert ihr international oder ihr könnt genau, sag ich mal, also von chinesischen Aktien über amerikanische Aktien, deutsche Aktien, Small, Mid, Large Cap, ihr seid da frei eigentlich oder von den...
Wir haben keinen geografischen Fokus, es ist ein global agierender Value-Fonds, was ich auch für wichtig halte. Vor dem Hintergrund, wenn man das sehr, sehr langfristig denkt, möchte ich jetzt keinen geografischen Fokus bei der Asset-Verteilung haben, weil ich glaube, dass es aus Diversifizierungsgründen wichtig ist, in so einem Fonds seine Assets auch relativ breit zu diversifizieren, weil man weiß ja nicht, wenn man den, ich sehe den Fonds sehr, sehr langfristig, wirklich auch viele Jahrzehnte, und wenn in irgendeiner Weltregion was schief geht und der Blitz einschlägt, in welcher Form auch immer, sei es Naturkatastrophe, sei es irgendwas anderes, sei es eine große Rezession, sei es eine große Krise, wie Ende der 90er die Asienkrise oder auch durch schlimmere Themen, ist es wichtig, glaube ich, diversifiziert aufgestellt zu sein. Und deswegen haben wir jetzt keinen regionalen Fokus. Und der Fonds hat auch gibt relativ viel Beinfreiheit beim Investieren im Sinne der Anlagegrenzen. Also im Gegensatz zu anderen Fondskonstrukten darf man bis zu 20% maximal in ein Finanzinstrument investieren. Und ich probiere den Fonds entsprechend über Assetklassen und auch geografisch diversifiziert aufzustellen und schaue dann natürlich aber auch geografisch, dass ich da kein Klumpenrisiko habe. Also jetzt gerade, wenn man geopolitisch denkt, dass es diese Spannungen gibt zwischen der westlichen Welt teilweise und teilweise China, muss man dann sich natürlich überlegen, wie viel Prozent darf man in so einer Weltregion dann investieren. Und solche Themen finde ich dann auch sehr spannend. Also gerade diese Kombination aus Makrothemen, makropolitischen, makroökonomischen Themen, wo man eben im Bilde sein muss und sich Gedanken machen muss, und eben den Mikrothemen, was ja ganz klar Value-Investieren ist, auf Basis von der Fundamentalanalyse, überspitzt gesagt, den Euro für 50, 60, 70 Cent kaufen. Genau.
Das ist okay. Das ist natürlich der Idealfall. Und genau, also das, du sagst Value dazu, klar, aber du schaust, also das kann auch, also du bist wirklich sehr frei dann eigentlich in dem, wo du dir anschaust, oder? Also du bist ja auch nicht jetzt auf bestimmte Geschäftsmodelle oder so konzentriert, sondern du sagst, wo du einfach sagst, dass weil ich meine, das muss ja die aktive Überlegung sein, wenn man sagt, man versucht eben einen Markt zu schlagen, entweder absolut oder risikoadjustiert oder wie auch immer, da muss ja der Ansatz sein, dass man irgendwie besonders interessante Themen halt sieht, die eben fehlbepreist sind, wo der Markt eben das nicht versteht. Oder was auch eine Möglichkeit sein kann, wo meiner Meinung nach auch spannend ist, wenn man eben aggressiver ist in schwierigen Zeiten. Also meine Erfahrung ist wirklich aus den letzten 15 Jahren, dass wenn man eben aggressiver ist in schwierigen Zeiten, weil dort viel mehr fair bepreist ist, dass es auch immer eine Chance sein kann. Also im Prinzip, wenn man halt emotional sich nicht mitreißen lässt, auch von Panik und so weiter. Also da kann man auch schon viel machen. Selbst wenn man, sag ich, also weil einfach dann die Bewertungen ja sich stark verändern. Aber hast du da irgendwie ein bestimmtes Vorgehen oder sind Sachen, die sag ich mal, die du irgendwo liest und dann schaust du da oder so? Oder ich meine, wir können es ja sagen, ohne den Namen zu nennen, aber du hast ja im Fonds auch eine Position. Die habe ich ja auch in dem Echtgelddepot und auch privaten anderen Depots von dem IC von Geldbildung, wo du ja auch dabei bist. Also wo kommst du auf neue, also wie gehst du da vor, dass du, weil du musst ja auch schauen, was sind neue Opportunitäten im Prinzip?
Also ich habe schon einen gewissen Fokus in dem Value ist ja auch ein großer, und du sagst vorhin, alles ist Value, auch Growth ist Value, weil man entsprechend die Wachstumsraten entsprechend hinterlegt. Und in meinem Bereich
habe ich schon... Der Punkt bei Value ist ja im Prinzip, wenn du sagst, Value versus Growth, jeder, der Wachstumsinvestor ist, der sieht ja noch mehr Wert, wie aktuell eingepreist ist. Das ist der Punkt. Deswegen, genau, das kommt ja vom Charlie Munger, dass im Prinzip All Investing ist Value Investing, weil jeder sieht eben, will mehr Wert, wie er aktuell am Preis bezahlen muss quasi. Aber das ist so eine, es gibt ja dieses Wording ist halt in der Investmentwelt, sag ich mal, stark verankert. Aber genau, vielleicht kannst du noch sagen, wie du auf Themen stößt oder ob du kannst ja mal, ja, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
Also in diesem Value Investing Universum ist der Fokus schon eher für einen Großteil der Themen im Portfolio ist schon eher Deep Value. Was meine ich mit Deep Value? Damit meine ich eher nicht die Nvidias dieser Welt, die eben sehr schnell wachsen, sondern eher Unternehmen, die es schon relativ lange gibt, die auf der Fundamentalanalyse basierend sehr günstig bewertet sind, die teilweise auch, wenn man jetzt nicht eine Discounted Cashflow macht, sondern mal nur den reinen Wert der Assets in der Bilanz anschaut, möglicherweise auch schon auf dieser Basis unterbewertet sind. Und das sind ja die wenigsten Unternehmen. Also wenn man jetzt mal Zerschlagungswert nimmt und sagen wir mal die Aktivseite der Bilanz nach Verkehrswert bewertet und alle Verbindlichkeiten abzieht, sind ja die wenigsten notierten Unternehmen kommt da auf einen Wert, der über der Marktkapitalisierung liegt. Ja. Und im Deep Value Bereich hat man das teilweise schon. Und das sind dann oft Unternehmen.
Du meinst, dass die ihr sucht halt welche, wo der Wert, die Marktkapitalisierung, wo die halt im Prinzip weit unterhalb von dem, was du als an der Bilanz an relevanten Verkehrswerten achtest, liegt, dass da halt ein riesen Diskrepanz ist. Dass du halt sagst, zum Beispiel Market Cap ist, sagen wir mal, 1 Milliarde und im Prinzip haben die aber Assets für 3 Milliarden zum Beispiel. Und dann sagst du, warum ist jetzt diese Diskrepanz? Und wenn man das jetzt nicht begründen kann, inhaltlich, weil zum Beispiel die Bewertung falsch ist oder fragil ist, dass man dann sagt, das könnte spannend sein, weil dieser Gap zum Beispiel nicht für immer sein wird oder sowas meinst du?
Genau so in die Richtung. Also tendenziell sind es Unternehmen, die eher niedrige Multiples haben, bezogen auf Preis-Buchwert-Verhältnis, bezogen aufs KGV, wobei ich gleich dazu sagen muss, solche KPIs sind für eine Unternehmensbewertung allein erstmal schon mal fast irrelevant, weil da ist, glaube ich, die Bilanz, die G&V und die Cashflow-Rechnung und die Notes, die dann auch in den Jahresabschlüssen drinstehen, sind viel relevanter. Aber meistens kommen dann doch Unternehmen dabei raus, die eher einen niedrigen KGV haben, eher ein attraktives Kurs-Buchwert-Verhältnis. Genau.
Das kann natürlich auch Gründe haben. Es kann natürlich Gründe haben. Wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise auf dem fünffachen Jahresgewinn tradet, also es wäre dann ein Fünfer KGV, dann könnte das natürlich auch sein. Was wäre jetzt so ein Negativbeispiel? Das wäre zum Beispiel, wenn der Markt halt sagt, die Gewinne, die werden stark einbrechen. Und deswegen geht dann im Prinzip der Multiple massiv runter, weil es sieht zwar optisch günstig aus, aber im Prinzip reflektiert halt der Markt schon, dass die Gewinne möglicherweise stark einbrechen werden. Und wie verhinderst du dann das, dass du im Prinzip jetzt nicht irgendwie, was man so als Value Trap bezeichnet, dass du nicht sowas kaufst, sondern dass du sagst, das tradet auf dem 5er KGV, aber die Gewinne, die werden vielleicht sogar wachsen leicht oder der Markt wird irgendwann seine Brille verändern, dass irgendwann der Multiple wieder bei 10 ist oder bei 15 ist, dann hast du da auch noch einen Gewinn, weil es dann so eine Multiple Expansion gibt. Also wie verhinderst du das, dass es so eine Value Trap ist?
Also es ist natürlich die eine Seite. Man muss sehr darauf achten, man muss sich da ins Geschäftsmodell reindenken. Ich mache auch oft eine SWOT-Analyse von dem Unternehmen, denke wieder tief rein, recherchiere die Eigentümer, recherchiere, was die planen, schauen wir die ganzen Earnings Calls durch. Und da muss man sich wirklich tief in Geschäftsmodell eindenken, um zu vermeiden, dass es eine Value Trap ist oder ein Cigar Butt oder eben ein Geschäft ist vom Business Model in der Zukunft weniger performen wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, wenn man ein Unternehmen identifiziert, das aus der Mode ist und aus vorübergehenden Gründen sehr günstig notiert, dann hat man eben auch die Chance auf sehr, sehr hohe Gewinne. Also das ist ein Konzept, das habe ich aus dem Buch 100 Baggers von Christopher Meyer. Da geht es um Unternehmen, die das Potenzial haben, auf längere Sicht sich zu verhundertfachen. Und das sind oft in der Vergangenheit, statistisch gesehen, waren das oft Unternehmen, die hatten einen sehr, sehr niedrigen Multiple und haben dann operativ viel, viel besser performt. So kam dann praktisch zu der deutlich besseren Performance eine Multiple Expansion und so kamen dann sehr hohe Gewinne zustande. Und um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja immer diese Narrative in der Finanzwelt. Jetzt gehen wir 2-3 Jahre zurück, ich weiß nicht genau wann, als eine Meta-Aktie bei unter $100 getradet hat. Trotz der irren Cashflows aus ihrem Ads-Business. Da waren die bei unter $100 und es hieß, naja, der Zuckerberg, der wird jetzt alles in sein Metaverse verblasen und das bringt ja alles nichts. Und wo ist die Aktie jetzt? Hat sich verfünffacht, weil einfach das Narrativ sich geändert hat. Und so gibt's schon Beispiele für Themen, wo einfach der Trend dazu führt, dass ein Unternehmen sehr niedrig bewertet wird, das aber teilweise vorübergehende Themen sind. Aber ich bin bei dir und man muss natürlich sehr aufpassen, dass man nicht in den Value Trap gelangt, wo es das dann einfach auf dauerhaft so weitergeht und genau.
Ja, klar. Ja gut, jetzt bei Meta und bei diversen anderen Tech-Unternehmen war natürlich das auch 2022 war das Narrativ dann die Zinswende, die Kapitalkosten verändern sich. Jetzt sind diese, sag ich mal, Tech-Unternehmen, die sind jetzt nicht mehr, die verdienen jetzt nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sind nicht mehr so interessant. Plus eben unternehmensspezifisch kam noch genau das, was du gesagt hast, der verbläst das Geld im falschen Bereich, wo es nichts bringt und eben diese Zinsseite. Das ist schon interessant, wie schnell sich das dann eben ändern kann. Und je stärker dann der Kurs ansteigt, desto mehr glauben Anleger dann, es wird immer sicherer. Also quasi, das ist immer das Interessante, dass wenn sie dann stark gestiegen ist, eine Aktie, und sich das Narrativ aufbaut, dann glauben Anleger, es ist jetzt sicherer zu kaufen, obwohl sie dann zum Beispiel schon sich eben vervielfacht hat. Das ist immer, und da gibt es wirklich gerade in den letzten Jahren, sich dieses Bild, dieses Sentiment so schnell verändert hat. Gerade eben Zinswende, jetzt zum Beispiel, die Zinsen sind ja noch gar nicht gesunken. Und trotzdem hast du eine ganz andere Betrachtung jetzt schon. Bei der Markt, gerade der Markt schaut nach vorne bei der Zinsseite und so weiter, aber das ist schon interessant. Okay, also so eine, wo quasi so die Brille, sage ich immer, die sich verändert, da schaust du drauf. Und eben auch, dass du eher so auf, klar, wie Value auch teilweise definiert wird, eben, dass die Multiples eher niedrig sind. Okay, hast du da noch irgendwie was? Also du investierst ja auch dann im Fonds, ihr könnt ja auch dann in Anleihen und so weiter investieren, oder in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, da könnt ihr ja auch problemlos investieren dann.
Genau, ja. Habe ich auch teilweise gemacht. Bei Investitionen, vielleicht das noch als Ergänzung, am Aktienmarkt ist es mir, also ich habe da jetzt geografisch kein Ausschlusskriterium, aber inhaltlich schon, und zwar, ich muss das Businessmodell verstehen, grob. Also gerade bei Hochtechnologie oder auch Biotech oder so Themen, wo man einfach gerade so Biotech, frisch kleines Unternehmen an der Börse gelistet, das ist eigentlich schon eher eine Red Flag, weil das Unternehmen nicht gut ist, nur weil ich es einfach nicht beurteilen kann, weil es einfach mein Circle of Competence einfach überschreitet. Und so dass ich tatsächlich, wenn ich, um auf Unternehmen zu kommen, oft mit Screenern arbeite, also auf dem Ticker auf der Plattform und dann aber auch breit querbeet über die verschiedensten Seiten, die ich einfach belese, auch einigen Value-Investoren und auch folge und mit denen ihre Ideen mit anschaue, das gehört auch dazu. Soll ich vielleicht mal kurz beschreiben, wie dann der Prozess ist, welches Unternehmen praktisch in Frage kommt und welches nicht? Wenn das vielleicht nicht interessant
ist. Kannst du sagen, ja, natürlich, ja.
Also, wenn ich dann ein Unternehmen identifiziert habe, das vom Geschäftsmodell her interessant aussieht und das passen könnte, auch von den anderen Faktoren im Portfolio, dann mache ich eigentlich immer eine Bewertung auf 3 Ebenen. Das eine ist einfach, ich mache auch eine SWOT-Analyse, um Aussichten für die Zukunft einzuschätzen. Und ich glaube eben, dass man Unternehmen auf 3 Arten bewerten kann. Ganz klassisch, man macht eine Discounted Cashflow-Analyse, also projiziert die freien Cashflows in die Zukunft und nimmt einen risikoadjustierten Zins und zinst
das
ab.
Hast du das effektiv? Hast du das schon mal effektiv gemacht bei einer Firma, dass du wirklich dann sag ich mal, eine Excel-Sheet, die, die freien Cashflows hoch, also das ist irgendwie eine Wachstumsrate von den letzten Zahlen. Ich meine, du hast ja die letzten Zahlen von letzten Reportings und so weiter, was du dann sagst, so und so hoch und dann halt diskontierst. Das hast du schon mal effektiv gemacht?
Tatsächlich mache ich das meistens, und zwar sogar nicht nur in einem Szenario, sondern in einem Worst-Case, Real-Case und Best-Case-Szenario. Und dann ordne ich denen noch Eintrittswahrscheinlichkeiten zu.
Was ist das Problem, würdest du sagen, wenn man so eine Discounted Cashflow-Analyse macht? Was ist da die Schwierigkeit aus deiner Sicht?
Einzuschätzen, man redet ja über die Zukunft. Man muss einschätzen, wie hoch sind die freien Cashflows. Und dann muss ich auch sagen, sagt eine Discounted Cashflow-Berechnung auch gar nichts darüber aus, was denn an Substanz da vorhanden ist. Da gibt's, kann ich dir ein Beispiel nennen, wo ich auch investiert war. Da gab es Unternehmen, vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche. Und das eine Unternehmen hatte eine Eigenkapitalquote von 7% und das andere, weil es zur starken Eigentümerfamilie gehört hat, von über 20%. Aber ansonsten relativ vergleichbares Business, riesen Bilanzsumme, Versicherungskonzerne. Und die waren relativ vergleichbar von der Discounted Cashflow-Analyse. Nur das eine Unternehmen hatte dreimal so viel Eigenkapital, wie es für das operative Geschäft gebraucht hätte.
Klar.
Und dann kam.
Ja, gute Chancen. Ja, klar.
Ja, und dann habe ich eben. Mache ich so eine Art Ausschüttungsfiktion. Also ich habe dann praktisch, um die beiden Unternehmen vergleichbar zu machen, habe ich die Fiktion getroffen, das eine Unternehmen, das höhere Eigenkapital hat, schüttet diese 14% aus und substituiert das durch Fremdkapital. Und dann habe ich die Fremdkapitalkosten natürlich von den Cashflows abgezogen und die Sonderdividende in Anführungsstrichen dazugerechnet, um eben solche Firmen auch vergleichbar zu machen, die in der Discount-Cashflow-Analyse erstmal gleich aussehen.
Ja, gut, es ist halt nur die Geldflussrechnung. Ich meine, du schaust halt keine bilanziellen Kennzahlen an, wenn du dir die zukünftigen Cashflows anschaust und die auf heute diskontierst, dann hast du keine bilanziellen Kennzahlen. Also genau. Die du stichtagsbezogen hast, und dazu zählt eben Eigenkapital, was sind die, wie viel Cash haben die und so weiter. Aber klar, da muss man das natürlich dann adjustieren, und generell hast du natürlich immer das Problem, wie du gesagt hast, wie hoch werden die wachsen in Zukunft, weiß man natürlich nicht sicher. Diskontsatz kann komplett oder kann um mehrere Prozent abweichen. Das ist ja auch sehr, ja, sehr, sag ich mal, sehr annahmenmäßig. Aber klar, das ist eine Variante, wie man, und da wäre dann das, man sagt quasi, man hat den und den Wert und dann hat man so und so viele Aktien und dann hat man den und den fairen Wert. Das wäre übrigens auch jetzt für die Hörer, was halt so Kursziele-Themen wären. Wenn jetzt ein Analyst, wenn man sich da was anschaut, dann würden die auch halt sagen, das ist ihr Wert, den sie berechnen, und dann teilen sie es halt durch die Anzahl an Aktien und kommen dann halt eben aufs Kursziel. Aber was sind dann aus deiner Sicht was gibt's noch für Wege, wie du Unternehmen bewertest? Also Discounted Cashflow war jetzt eins, was gibt's noch für Wege?
Die zweite ist diese adjustierte Discounted Cashflow, wo man diese Bilanzfaktoren eben mit berücksichtigt, um Unternehmen vergleichbar zu machen. Ja. Und der dritte Weg ist einfach der kommt aber bei den, also das ist schon eher Graham statt Manga, ist aber der Zerschlagungswert. Also praktisch Going Concern fällt weg und was ist der Zerschlagungswert? Aber der kommt in aller Regel nicht zum Tragen, und es sind drei verschiedene Wege, um ein Unternehmen
zu berechnen. Was ist der Zerschlagungswert? Die Frage ist ja schon, wie bestimmst du einen Zerschlagungswert? Also ich meine, wie machst du das?
Da wird es schon haarig natürlich. Du musst natürlich die Bilanz dann erstmal in der Excel komplett runterschreiben und musst dir dann Gedanken machen und jede einzelne Bilanzposition plausible Annahmen treffen, was sind die im Zerschlagungsfall denn wert? Wie viel ist denn, wie viel ist denn Inventory wert in dem so und dem Markt? Deswegen sind es oft Unternehmen, also die wenigen Unternehmen, bei der das überhaupt, also man hat ja drei Wege nachher, den adjustierten Discounted Cashflow-Wert, den Discounted Cashflow-Wert und den Zerschlagungswert. Und von diesen drei Werten zählt der höhere von den dreien, weil alles drei plausible Werte sind. Und der Zerschlagungswert kommt eigentlich fast nie zum Tragen. Das ist ganz seltene Ausnahmen, wenn es Unternehmen gibt, die viel Immobilienbestand haben, die teilweise abgeschrieben sind und die dann auch noch eine Drittverwendbarkeit haben, dann kommt der manchmal zum Tragen. Aber das ist in
aber selbst dann ist es schwierig, weil du ja unter Zeitdruck weißt du auch nicht, was an Wert realisiert werden kann. Und generell ist es ein Problem. Ich meine, ich hatte ja ein Promotionsangebot im Accounting-Bereich an der Uni St. Gallen bei Professor Leibfried. Das habe ich dann nicht angenommen. Aber ich habe immer schon weil ich immer schon auch so philosophische Komponenten hatte. Und am Ende ist Geld auch, das hat alles mit, man muss immer noch mal dahinter gehen und auch Bilanzen und so weiter, weil im Prinzip, wenn du die Rechnungslegung Standards anschaust, es ist ja der Versuch, eine Sprache zu definieren, wie du wirtschaftliche Transaktionen in eine Zahl pressen kannst. Und das ist total schwierig. Da hatte ich mal mit dem Professor Leibfried, das ist wahrscheinlich schon 6, 7, 8 Jahre her, im Podcast, dass die Realität ist zu komplex, um das in die Zahl zu pressen. Deswegen sind alle bilanziellen Zahlen zum Beispiel, man muss enorm skeptisch sein, weil es eben der Versuch ist, einen geschäftlichen Vorgang in eine Zahl zu pressen. Zum Beispiel eben den Wert von irgendwas und so weiter. Aber die Aussagekraft ist oft viel schwieriger, weil es eben schwierig ist, es in so eine Zahl zu pressen. Auf der anderen Seite muss man es natürlich machen, weil sich daran ja wieder, weil man ja diverse, im Stakeholder hat, von eben Investoren, Kunden, Finanzamt, also man braucht ja Bilanzen und so weiter. Aber ich finde es total interessant, wenn man den Weg so weitergeht, dann sieht man, dass man da immer dann vorsichtig sein muss, weil deswegen finde ich sowas wie Zerschlagungswert spannend, weil das in den heutigen Geschäftsmodellen, es ist unglaublich schwierig. Und das ist auch sehr fragil, weil viel Wert ist ja gar nicht in der Bilanz. Du hast zum Beispiel viele Assets sind nicht in der Bilanz, weil das zum Beispiel Netzwerke sind. Das sind immaterielle Werte, Marken und so weiter.
Marken, genau.
Das ist zum Beispiel Kursbuchwert und so. Wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, beim S&P 500, Kursbuchwert ist heute höher wie, was weiß ich, vor 30 Jahren. Ja gut, was sind das für Geschäftsmodelle? Wir haben ja heute viel mehr digitale Modelle, die viele Assets gar nicht aktiviert haben. Weil du zum Beispiel eben diese Netzwerke, das hast du ja nicht aktiviert, das ist nicht in der Bilanz. Im Prinzip, also das...
Selbst wenn sie aktiviert sind, gibt es immer zwei Sichtweisen drauf. Also wenn man jetzt zum Beispiel Marken oder immaterielle Rechte...
Das ist ja nicht aktiviert, die eigene Marke hast du nicht drin.
Nee, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Goodwill übernimmt, intangible Firmenwerte durch Übernahmen, wenn die aktiviert werden,
gibt es immer zwei Sichtweisen.
Genau, da kann man jetzt sagen, das ist jetzt weniger wert, weil es ja kein tangibles Asset ist. Man kann aber gleichzeitig sagen, das wird ja abgeschrieben und dadurch erhöht sich auch der Cashflow, im Vergleich zu dem Nachsteuergewinn. Verstehst du? Also es gibt immer verschiedene Sichtweisen drauf. Und in aktuellen Geschäftsmodellen bin ich vollkommen bei dir. Also es kommt in aller Regel, kommt es nicht zum Tragen und spielt da in den meisten Fällen keine Rolle.
Ja, oder es ist halt, man muss halt mit Vorsicht immer genießen. Aber machst du dann auch sowas wie zum Beispiel, dass du einfach sagst, dass du Multiples vergleichst? Ich meine, das wäre ja auch noch eine Variante. Sag mal, dass man sagt, eben Gewinn-Multiples, Umsatz-Multiples, zum Beispiel innerhalb von Branchen, dass man das vergleicht. Das wäre ja dann keine Cashflow-Betrachtung, auch keine adjustierte Cashflow-Betrachtung, sondern dass man halt über so eine Multiple-Seite das schaut. Machst du das auch oder eher weniger?
Eher weniger, spielt eigentlich weniger eine Rolle. Natürlich muss man über gängige Multiples grob im Bilde sein, um zu wissen, was am Markt üblich ist. Aber ich glaube, für die Bewertung eines Unternehmens spielt die Bilanz, die G&V und die Cashflow-Rechnungen und die vollständigen Jahresabschlüsse eine wichtige Rolle und weniger die Frage, mit wie vielfachen Umsatz oder auch G&V-Multiple, auch Price-Earnings-Multiple das Ganze bewertet ist. Also spielt bei der Bewertung für mich eigentlich kaum eine Rolle.
Ja. Und was würdest du sagen, ist dann der Ziel? Also du hast natürlich den Fonds als Businessmodell, klar, aber was ist das Ziel? Also klar, ihr habt jetzt 5 Millionen Euro investiert, das ist euer eigenes Geld, aber was ist, hast du irgendwie eine bestimmte Zielsetzung in dem Fonds, dass du sagst, du wirst irgendwie so und so viel Prozent Rendite machen oder sagst du risikobereinigt oder was ist da so die Zielsetzung?
Also das Ziel ist es, aus den anderen Unternehmen auch wirklich weiter die Überschüsse in den Fonds selber zu investieren, in das eigene Produkt weiter zu investieren. Und das Ziel ist es tatsächlich, langfristig eine attraktive Rendite zu erwirtschaften und zwar ohne das Eingehen unverhältnismäßiger Risiken. Das ist die Zielsetzung.
Was ist attraktiv?
Attraktiv ist es aus meiner Sicht, wenn man über verschiedene Zyklen hinweg, es ist ganz schwierig, also ich weiß nicht, ob ich das compliance-mäßig jetzt irgendwie eine Zahl nennen darf, aber eine attraktive Rendite, ich sag mal, ist...
Mehr und nicht weniger.
Wenn man auf 10 Jahre mindestens nach allen Kosten sein Kapital verdoppelt, ab da fängt es für mich an, persönlich. Das ist so die Untergrenze. Ja, dann kommt man so auf 7,2% im Jahr. Ist für mich mein innerer Anspruch. Ja, aber genau.
Also. Okay, aber und was ja auch da, okay, klar, das ist quasi die Zielsetzung. Okay, interessant. Und was ja auch der, ich meine, ihr habt ja wirklich euer Geld, also ihr habt ja auf jeden Fall Skin in the Game. Das ist natürlich, denke ich, ein großer Unterschied auch zu vielen anderen aktiv gemanagten Fonds, dass das ja oft, sage ich mal, dass man ja gar nicht weiß, wie viel haben jetzt zum Beispiel die, oder wie viel hat jetzt der Fondsmanager investiert oder ist er überhaupt investiert? Ich meine, das weiß man in der Form ja in der Regel gar nicht. Und das ist natürlich bei euch jetzt auf jeden Fall anders, dass ihr selber, weil, und du hast ja auch keine Aktien, so wie ich es verstanden habe, wie du es mir mal gesagt hast, du hast ja kein anderes Depot mehr. aus Compliance-Gründen machst du ja wirklich nur das im Fonds und nicht noch irgendwie selber ein Depot oder ähnliches.
Genau, genau. Also ich habe privat keine Aktien. Im privaten Depot habe ich keine Aktien, weil ich wir entsprechend alles in den Fonds reingelegt haben und wollen da auch weiter Geld reinlegen. Einfach, ich glaube, es ist wichtig, Skin in the Game zu haben und nicht nur hinsichtlich einer attraktiven Rendite, sondern die andere Seite ist ja auch, starke Verluste zu vermeiden. Also, dass man praktisch einen großen Drawdown vermeidet, aus dem man dann vielleicht nur schwer wieder auf eine ansehnliche Rendite dann kommt.
Ja, klar. Das, genau, das ist natürlich, wenn du halt 50% Minus hast, brauchst du halt eine Verdopplung. Das ist natürlich, auf der anderen Seite wird man es auch nicht ganz vermeiden können, sobald man eben in Aktien investiert ist, habe ich halt einen gewissen Drawdown, eine gewisse Schwankung. Aber man kann natürlich, gerade wenn ihr auch Anleihen habt, dann reduziert sich ja schon der maximale Drawdown. Wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, nur 50-60% Aktien investiert bist, dann wirst du im Gesamtportfolio nicht einen Rückgang von 50% haben. Genau, das wird dann relativ schwierig sein, weil, ja. Okay, interessant. Ich glaube, Fonds haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Ich weiß nicht, da haben wir jetzt, denke ich, das beschrieben, die zwei Ebenen. Ich denke, hast du noch irgendwie Themen oder so, wo du sagst, das wäre jetzt interessant, sonst, ich denke, zeitlich sind wir jetzt auch schon gut fortgeschritten, sonst würde das auch, denke ich, gut passen.
Nee, ich finde es spannend, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich habe eigentlich keine Themen. Genau.
Ja, prima. Dann hoffe ich, dass wir jetzt nicht wieder 5 Jahre warten fürs nächste Hörerinterview, sondern wir verkürzen jetzt das Zeitintervall.
Genau, wir bleiben in Kontakt. Wir haben ja auch über ein paar Themen gesprochen, die vielleicht interessant wären, auch für geldbildung.de. Vielleicht sehen wir uns ja dann regelmäßiger und früher wieder als in 5 Jahren. Würde mich freuen.
So ist es. Ja, vielen Dank, Christian, für deine Zeit.
Ja, danke dir.